Daraufhin eskaliert die Gewalt. Ihre Mutter zieht sie an den Haaren zum Vater, der sie gegen eine Wand und ein Bücherregal wirft und droht, es auf sie zu stürzen. Schließlich holt er einen Golfschläger und schlägt in Richtung ihres Kopfes.
Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein Psychologie-Podcast über die Extreme des Menschseins. Ich bin Babsi.
Und ich bin Maxi. Als Psychologinnen tauchen wir mit euch ein in die Abgründe der menschlichen Psyche. Wir sprechen über wahre Verbrechen, verbotene Gedanken, psychische Ausnahmezustände und die Schattenseiten, die jeder von uns in sich trägt.
Traust du dich, in die dunkelsten Ecken des Menschseins zu blicken? Dann bist du hier genau richtig.
Das Thema für unsere heutige Folge habe ich ausgewählt, weil es mir tatsächlich in der Psychotherapiepraxis begegnet ist und ich im Rahmen der Vorbereitung und Behandlungsplanung von dieser Patientin angefangen habe, mich in dieses Thema nochmal genauer einzulesen. Also in das Thema der, ihr habt es am Titel schon gelesen, komplexen posttraumatischen Belastungsstörungen. Und da ich daher sowieso sehr viel Zeit darauf verwendet habe, mich in dieses Störungsbild nochmal einzulesen, da auch nochmal im Hinblick auf Behandlungsmethoden und vielleicht auch gerade Weiterempfehlungen in diese Richtung, also quasi welche Möglichkeiten es dann noch für Patienten und Patientinnen gibt, habe ich mir gedacht, das wäre doch auch mal eine gute Idee, das auch mal hier in Blackbox reinzubringen, denn wir haben hier ja schon über die posttraumatische Belastungsstörung gesprochen, aber noch nie über die komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Und ich glaube, dass es auch ganz vielen Menschen gar nicht bewusst ist, dass es da überhaupt in Anführungszeichen zwei verschiedene Formen davon gibt. Tatsächlich war es bei mir so, gerade ich kann mich ans Psychologiestudium erinnern und an die Blöcke zur klinischen Psychologie. Ich weiß nicht, ob es dir vielleicht auch so ging, Babsi. Da weiß ich noch, dass ich irritiert davon war, dass es zwei Formen von PTBS gibt.
Nee, ich glaube, ich war nicht irritiert. Also ich erinnere mich an das Fach und ich erinnere mich auch noch an die Diagnose, aber irgendwie erschien es mir logisch.
Ja, also das Ding ist, vielleicht kurz für euch als erste Info dazu. So ein Grundunterschied von der normalen, Anführungszeichen, posttraumatischen Belastungsstörung zur komplexen posttraumatischen Belastungsstörung liegt in der Häufigkeit der Traumata, die passiert sind. Also eine PTBS kann entstehen durch ein einmaliges traumatisches Event im Leben und eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung, also eine KPTBS abgekürzt, entsteht durch eine Aneinanderreihung von vielen sich wiederholenden, auftretenden Traumata.
Ja, und ich weiß noch, dass ich es deswegen logisch fand, dass ich dachte, macht Sinn, wenn du quasi das in einer krasseren Intensität, anderen Intensität hast, eventuell auch mit anderer Ausprägung noch und basierend auf anderen Erfahrungen, dass es sich irgendwie unterscheidet. Aber es liegt auch daran, dass ich diese Frage von dieses Thema mit dem Trauma ersten Grades, Trauma zweiten Grades und so weiter und so fort, dass ich das auch total logisch fand, dass das unterschieden wird. Und irgendwie war das für mich so in derselben Box gedanklich.
Ja. Einmal für euch zur genaueren Erklärung. Die komplexe posttraumatische Belastungsstörung ist, wie schon gesagt, eigentlich eine klassische PTBS, die aber darüber hinausgeht. Also quasi zu diesen klassischen Anzeichen einer PTBS, wie Wiedererleben der traumatischen Ereignisse, Vermeidung von potenziellen Triggern, die einen daran erinnern können, oder auch Übererregung, auch so Hyper- und Hyperwachsamkeit, so Hypervigilanz genannt. Darüber geht es hinaus und die KPTBS ist nochmal ergänzt durch anhaltende Störungen in der Affektregulation, also in der Regulation der Emotionen, durch ein negatives Selbstkonzept und interpersonelle Schwierigkeiten, also Schwierigkeiten auf der Beziehungsebene. Und was ich bei der KPTBS so spannend finde, ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die PTBS habe ich zumindest früher oft eben in Zusammenhang gebracht mit vielleicht Kriegstraumata, also ja. Soldaten zum Beispiel, die aus Kriegsgebieten kommen, und da eben eine PTBS mitbringen oder auch sowas wie sexuelle Übergriffe, Vergewaltigungen, also einmalige Events, natürlich, das ist es ja auch. Und eine KPTBS tritt ganz häufig bei Menschen auf, die in ihrer Kindheit ganz viel Vernachlässigung erfahren haben, wiederholten vielleicht sexuellen Missbrauch, wiederholte Misshandlungen. Und dieses Störungsbild ist so von oberflächlich betrachtet so ähnlich zur PTBS und aber in der Art der Behandlung und in der Art, was es alles mitbringt, dann doch so unterschiedlich, dass es sich vollkommen lohnt, dazu eine eigene Blackbox-Folge zu machen.
Der Begriff komplexe PTBS wurde erstmalig von der amerikanischen Psychiaterin Judith Herman bezeichnet oder benannt. Und zwar hat sie diesen Begriff vorgeschlagen für auftretende Störungen, die durch chronische Traumatisierung entstehen. Sie hat zum Beispiel auch den Begriff DESNOS, was für Disorders of Extreme Stress Not Otherwise Specified steht. Sie hat damit beschrieben, dass diese von dir gerade angesprochenen mehrfachen oder auch chronischen Traumatisierungen in der Kindheit zu unterschiedlichen Veränderungen führen können, die sich dann eben als diese komplexe PTBS zeigen. Nochmal zur Erinnerung, die klassische PTBS, also die klassische posttraumatische Belastungsstörung, besteht aus drei Kernsymptomen, wenn man so möchte. Das erste ist intrusives Wiedererleben. Das bedeutet quasi, dass die betroffene Person sich aufdrängende oder auch belastende Erinnerungen an das Trauma immer wieder in Form von Flashbacks oder auch Albträumen erlebt. Und Betroffene haben da häufig das Gefühl, dass sie in diese Situation zurückgeworfen werden und diese Situation nochmal durchleben. Und häufig ist es eben so, dass es auch unkontrolliert passiert. Also es ist nicht, dass jemand da sitzt und sich aktiv erinnert und sich denkt, ah, so war das damals, sondern es ist wie so ein Blitz, der in die Leute reinfährt und dann sind sie plötzlich wieder in dieser Situation, obwohl sie natürlich nicht in der Situation sind. Aber es fühlt sich so an. Und bei der komplexen PTBS sind diese sich aufdrängenden Erinnerungen häufig nicht bildhaft, sondern eher so Gefühls- oder auch Körpererinnerungen. Also keine visuellen Bilder, Albträume, was auch immer, sondern körperliche Reaktionen. Das zweite Symptom von einer normalen, klassischen posttraumatischen Belastungsstörung ist das sogenannte Vermeidungsverhalten, weil Menschen mit einer PTBS dazu neigen, dass sie alles, was sie an das Trauma erinnert, vermeiden. Was nachvollziehbar ist, weil niemand von uns stellt sich gerne einem Reiz, der immer wieder extreme Formen von beispielsweise Flashbacks auslöst. Und das kann dazu führen, dass man zum Beispiel Aktivitäten, Situationen oder komplette Orte vermeidet. Die Vermeidung ist, ich glaube, das kann man sich schon denken, auf lange Sicht eher kontraproduktiv, weil die Symptome der PTBS sich dadurch eher verfestigen und dieses Vermeidungsverhalten als quasi Art von Umgang damit gefestigt wird, wobei Vermeidung, wie wir wissen, in vielen Fällen keine Art von Umgang damit ist. Das dritte klassische Symptom bei einer klassischen posttraumatischen Belastungsstörung ist die Übererregung. Nach dem Trauma befinden sich Betroffene oft in einem Zustand von ständiger und deutlich überhöhter Wachsamkeit. Du hast es gerade schon gesagt, man nennt das auch Hypervigilanz. Das äußert sich häufig in Form von starken Ängsten, übermäßiger Schreckhaftigkeit. Vielleicht so als Beispiel dafür, dass, um bei dem Beispiel Kriegsveteranen zu bleiben, dass sie zum Beispiel zusammenzucken und eine extreme Angst- und Panikreaktion zeigen, wenn um sie herum jemand eine Autotür zuschlägt. Nur von dem Geräusch. Dann Schlafstörungen, Reizbarkeit und Konzentrationsstörungen, was alles darauf zurückzuführen ist, dass es quasi eine Art Übererregung gibt, die konstant anhält. Bei der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung kommen dann zu diesen drei Symptomen noch weitere Symptome hinzu. Und zwar in den Bereichen Affekt, negatives Selbstkonzept und interpersonelle Probleme. Affekt, diese Symptomatik in dem Bereich, kann sich beispielsweise dadurch zeigen, dass jemand gewaltsame Emotionsausbrüche zeigt, dass er rücksichtslos oder auch selbstschädigend handelt und dass es zum Beispiel dissoziative Zustände unter Stress gibt. Mit dissoziativen Zuständen ist gemeint, dass jemand beispielsweise das Gefühl hat, dass er sich außerhalb seines eigenen Körpers befindet oder dass die Person wie aus der Realität rausgleitet und dann im Nachhinein nicht mehr so richtig weiß, was sie eigentlich gerade gemacht hat. Dazu kann aber auch kommen eine Art von emotionaler Betäubung, also dass man quasi gar nichts mehr fühlt oder dass alles, was man empfindet, sich sehr taub anfühlt oder eine verminderte Fähigkeit, überhaupt positive Emotionen zu erleben. Das negative Selbstkonzept kann sich zeigen in, ich glaube, das sagt der Begriff schon selbst, der anhaltenden Überzeugung, als Person eher minderwertig zu sein, sich selbst als machtlos zu empfinden oder auch als wertlos. Und was sicherlich viele von euch auch schon gehört haben und wahrscheinlich leider einige von euch auch kennen, sind Schuld- und Schamgefühle, die ja gerade für Menschen, die Trauma erlebt haben, nicht untypisch sind. Das letzte Symptom einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung sind interpersonelle Probleme. Das heißt, es kann für Betroffene schwer sein, emotionale Beziehungen aufrechtzuerhalten, überhaupt erst Vertrauen wieder aufzubauen. Die Vermeidung von Beziehungen oder auch sozialem Engagement ist da häufiger gegeben oder kann häufiger gegeben sein. Und tatsächlich auch ein geringes Interesse daran, weil es eben so schwer fällt, belastbare, vertrauensvolle Beziehungen zu Menschen aufzubauen, was unter anderem eben daran liegen kann, dass diese Personen die komplexe posttraumatische Belastungsstörung entwickelt haben, weil sie durch andere Menschen traumatisiert wurden.
Ich habe mir in Vorbereitung auf diese Folge, nachdem ich mich eben mit diesen nochmal mit der Diagnostik und der Symptomatik natürlich auseinandergesetzt habe, habe ich mich natürlich gefragt, okay, wie bringen wir das auch in Blackbox rein? Gibt es da vielleicht auch einen guten Fall, der auch diese Mechanismen und diese Entstehungsgeschichte und diese Symptome alle quasi so zusammenbringt, dass wir euch das auch als Beispiel hier wie immer auch anschaulich dann darstellen können? Und dazu habe ich ein Buch gelesen, tatsächlich von Stephanie Fu, What My Bones Know. Kann ich sehr empfehlen. Die Autorin berichtet selbst von ihrer Biografie und von ihrer Diagnose der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung. Sie berichtet auch sehr ausführlich von ihrem ganzen Weg der Therapie, wiederholte Therapien gemacht, bis auch dann die Diagnose feststand und dann auch ihr Weg quasi wieder in ein selbstbestimmtes Leben, ein Leben, wo sie ein bisschen mehr Ruhe für sich finden kann. Sie sagt auch selbst in dem Buch, dass sie noch nicht am Ende ist und wahrscheinlich auch noch nie fertig sein wird, quasi mit der Bearbeitung und mit dem Lernen. Aber für mich war es ein Buch, was zum einen sehr, sehr gut nachvollziehbar und natürlich auch spannend geschrieben war. Also es war ein Buch, was, finde ich, super war, um so dieses Störungsbild auch kennenzulernen und auch ein total mutgebendes Buch, weil die Autorin da eben ihren Weg da beschreibt und da total ehrlich, glaube ich, auch mit umgeht. Also eine fette Empfehlung ohne Werbung von mir, also ohne bezahlte Werbung. Bevor wir jetzt aber in ihren Fall starten, eine kurze Triggerwarnung. In dieser Folge sprechen wir unter anderem über körperliche und psychische Gewalt in der Familie. Es geht um Suizidalität, um Selbstverletzungen, um Vernachlässigung und Bedrohung mit Waffen. Hört diesen Fall also bitte nur, wenn ihr euch, wenn diese Themen kein Problem für euch sind und wenn ihr euch damit gerade wohlfühlt. Ihr kennt das Spiel, wenn ihr merkt, dass es für euch gerade nicht machbar ist, dann überspringt einfach, klickt in die Kapitelmarker und wir hören uns in der psychologischen Diskussion wieder. Stephanie Fu sitzt in einem winzigen, kalten Büro in New York und blickt auf den Bildschirm vor sich. Auf dem Bildschirm sieht sie ihre Therapeutin in San Francisco. Seit 8 Jahren sprechen die beiden miteinander. Was ursprünglich mit dem Wunsch, ihren Liebeskummer zu bewältigen, begonnen hat, dreht sich mittlerweile um Stephanies wiederkehrende Depressionen, ihre lähmenden Ängste und das Gefühl, in Freundschaften, Familie und Beruf ständig etwas falsch zu machen. An diesem Tag geht es um ihre Konzentrationsfähigkeit. Stephanie berichtet, kaum noch arbeiten zu können. Sie sei erschöpft davon, sich immer wieder selbst aus ihren depressiven Phasen ziehen zu müssen. Seit ihrem 12. Lebensjahr kämpfe sie gegen diese Zustände. Vergeblich habe sie darauf gewartet, dass mit dem Älterwerden auch eine innere Ruhe eintritt. Während andere Menschen in ihren 30ern scheinbar in ihrem Leben ankommen, heiraten oder eine Familie gründen, fragt Stephanie sich, was mit ihr eigentlich nicht stimmt. Ihre Therapeutin bietet Stephanie an diesem Tag eine Erklärung für das Gefühl an, von Grund auf falsch zu sein. eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung, entstanden durch die jahrelange Gewalt und Bedrohung in ihrer Kindheit. Zunächst nimmt Stephanie die Diagnose erstaunlich nüchtern auf. Doch als sie nach der Sitzung zu recherchieren beginnt, erkennt sie sich in fast jedem Symptom wieder. In ihrem Selbsthass, ihren heftigen Gefühlen, ihren schwierigen Beziehungen und ihrer ständigen Wachsamkeit. Plötzlich stellt sie nicht mehr nur ihre Ängste und Depressionen in Frage, sondern ihre gesamte Persönlichkeit. Alles, selbst vermeintliche Stärken, scheint vom Trauma geprägt. Schließlich verlässt sie ihr Büro. In den folgenden Tagen wird ihr klar, dass sie die Vergangenheit nicht länger hinter sich lassen kann. Sie muss dorthin zurückblicken, wo alles begann. Zu dem Kind, das sie einmal war. Stephanie wird 1987 in Malaysia geboren. Als sie 2,5 Jahre alt ist, zieht die Familie nach Kalifornien. In San Jose beziehen sie ein schönes Haus mit Pool in der Nähe guter Schulen. Nach außen beginnt dort eine klassische Erfolgsgeschichte. Ein hochbegabter Vater, der sich aus armen Verhältnissen bis an eine amerikanische Universität gearbeitet hat und nun in der Tech-Branche tätig ist, und eine charmante Ehefrau mit einer entzückenden kleinen Tochter. An den Wochenenden besucht die Familie Museen und Freizeitparks, veranstaltet Grillfeste und geht in die Kirche. Von außen wirkt Stephanies Kindheit sicher, gefördert und behütet. Doch ihre Kindheit ist auch mit hohen Ansprüchen verbunden. Mit 6 Jahren wird von Stephanie erwartet, Berichte über gemeinsame Ausflüge zu schreiben. Das Tagebuch soll ihre Sprache verbessern und gleichzeitig schöne Erinnerungen bewahren. Nach einem Tag am Strand füllt sie eine Seite mit Geschichten über Fahrgeschäfte, Spiele und kleinen Witzen. Als sie fertig ist, stellt sie sich neben ihre Mutter und hält ihr das Buch hin. Diese zückt einen roten Stift und markiert jeden Grammatik- oder Rechtschreibfehler. Dann vergibt sie eine Note. Diesmal fällt die vernichtend aus. Stephanie hat zu oft dasselbe Wort verwendet, ihre Sätze sind nicht interessant genug und ein kleiner Scherz am Ende des Textes ergibt für ihre Mutter keinen Sinn. Stumm streckt Stephanie daraufhin die Hand aus. Sie weiß bereits, was nun folgt. Das Plastiklineal trifft ihre offene Handfläche. Weinen würde alles nur schlimmer machen, also hält sie still. Am nächsten Tag soll sie den Text noch einmal schreiben. Besser diesmal. Dass ihre Mutter nach außen vollkommen anders wirkt, macht die Gewalt für Stephanie umso schwerer einzuordnen. Für andere ist ihre Mutter charmant, großzügig und voller Energie. Auf einem Pfadfinderwochenende bringt sie die anderen Mütter zum Lachen und beginnt bei einem Lied über das Erwachsenwerden plötzlich zu weinen. Stephanie fühlt sich ihr in diesem Moment sehr nah. Doch kaum sind sie wieder zu Hause, wirft die Mutter ihr vor, sich vor den anderen Mädchen falsch verhalten und sie beschämt zu haben. Dann schlägt sie Stephanie. Die zu diesem Zeitpunkt 11-Jährige entschuldigt sich immer wieder, obwohl sie kaum versteht, was sie getan haben soll. Schließlich setzt ihre Mutter sich selbst weinend auf den Boden und erklärt, Stephanie habe ihr Leben ruiniert. Ausbrüche wie dieser gehören zu Stephanies Alltag. Ihre Mutter schlägt sie wegen kleinster Fehler oder weil sie weint, manchmal mit den Händen, manchmal mit Gegenständen. Stephanie lernt, ihre Gefühle abzuschalten und nach einer Misshandlung weiterzulesen oder aus dem Fenster zu schauen, als wäre nichts geschehen. Für ihre Angst und ihren Schmerz bleibt kaum Raum, denn die Gefühle ihrer Mutter bestimmen das ganze Haus. Immer wieder droht ihre Mutter, Tabletten zu nehmen oder sich das Leben zu nehmen, und schließt sich im Schlafzimmer ein. Stephanie sitzt dann vor der Tür, lauscht nach Atemgeräuschen und versucht einzuschätzen, wann sie Hilfe holen muss. Auch nachts kontrolliert sie, ob ihre Mutter noch atmet. Bevor sie einschläft, bittet sie Gott darum, endlich ein gutes Kind zu werden, damit ihre Eltern glücklich sein können. Als Stephanie die Mittelstufe erreicht, schläft sie kaum noch. Neben Schule, Tennis, Chinesischunterricht, Klavier und Pfadfinderinnen versucht sie vor allem, die zunehmend zerstörerischen Konflikte ihrer Eltern zu entschärfen. Sie vermittelt zwischen den beiden, schlägt ihrem Vater Versöhnungsgeschenke vor und nimmt sogar selbst die Schuld auf sich, wenn ihre Mutter wieder scheinbar grundlos wütend ist. Mit der Zeit beginnt sie zu glauben, tatsächlich für das Chaos ihrer Eltern verantwortlich zu sein. Wenn sie nur fehlerlos genug wäre, dann könnten ihre Eltern vielleicht endlich wieder glücklich und zufrieden sein. Erst wenn die beiden schlafen, hat Stephanie Zeit für sich. Dann schleicht sie zum Familiencomputer, liest dort Fanfictions und schreibt in Internetforen, oft bis tief in die Nacht. Das Internet wird zu ihrem einzigen Rückzugsort. Eines Nachts findet sie neben dem Drucker das Bild einer nackten Frau, das offenbar ihr Vater ausgedruckt hat. Aus Angst, ihre Mutter könnte es entdecken, versteckt Stephanie das Bild und versieht den Internetzugang ihres Vaters mit einer Kindersicherung. Dabei blockiert sie versehentlich auch sein Online-Banking. Die Mutter glaubt in den nächsten Tagen, Stephanie habe das Geld der Familie verschwinden lassen, schlägt und tritt sie und verhängt ein halbes Jahr lang Internetverbot. Um die Sperre aufzuheben, verlangen die Eltern das Passwort des Hauptkontos. Stephanie weigert sich zunächst, weil sie damit auch ihren letzten Fluchtort, das Internet, verlieren würde. Daraufhin eskaliert die Gewalt. Ihre Mutter zieht sie an den Haaren zum Vater, der sie gegen eine Wand und ein Bücherregal wirft und droht, es auf sie zu stürzen. Schließlich holt er einen Golfschläger und schlägt in Richtung ihres Kopfes. Stephanie kann sich im letzten Augenblick wegrollen, der Schläger durchbricht einen Hocker. Erst danach gibt sie das Passwort heraus. In dieser Nacht legt sie ein Messer unter ihr Kopfkissen. Als Stephanie 13 ist, nimmt ihre Mutter sie mit zu ihrem Lieblingsrestaurant. Was als schöner Mutter-Tochter-Ausflug beginnt, wendet sich schnell zu Stephanies persönlichem Albtraum, als ihre Mutter ihr verkündet, dass sie sich von ihrem Vater scheiden lasse und die Familie verlassen werde. Noch am gleichen Abend packt sie ihre Tasche und fährt davon. Trotzdem verzweifelten Bitten und Flehen ihrer Tochter. Stephanie ruft sie von nun an tagelang an, vom Morgen bis tief in die Nacht. Nur ein einziges Mal nimmt ihre Mutter ab. Im Hintergrund hört Stephanie Musik und Stimmen. Dann wird die Verbindung beendet. Nach einer Woche gibt sie auf. 2 Monate später kehrt ihre Mutter zurück, um Kleidung abzuholen. Stephanie läuft ihr entgegen und hofft auf irgendein Zeichen, dass sie vermisst wurde. Stattdessen entdeckt ihre Mutter das volle Katzenklo, zieht ihre Tochter in die Küche und schlägt sie mit Essstäbchen. Plötzlich wird Stephanie wütend. So wütend, dass sie sich dagegen entscheidet, bei ihrer Mutter und deren neuen Partner einzuziehen. Sie möchte bei ihrem Vater bleiben. Die Mutter warnt sie, dass sie diese Entscheidung bereuen werde. Es sind die letzten Worte, die Stephanie von ihr hört. Nach dem Weggang ihrer Mutter bleibt sie alleine mit ihrem Vater zurück, der in einer schweren Krise steckt. Obwohl er körperlich gesund ist, schafft er es kaum, morgens aufzustehen. Stephanie weckt ihn, bringt ihn abends ins Bett und versucht, seine Verzweiflung mit Filmen, Einkäufen und gemeinsamen Ausflügen zu lindern. Sie berät ihn bei Problemen im Beruf und in seinem Privatleben und begleitet ihn mit 15 sogar zu Abenden mit seinen Freunden, bei denen sie Alkohol trinkt. Die Rollen sind nun endgültig vertauscht. Stephanie ist nicht mehr die Tochter, sondern die Betreuerin. Gleichzeitig gibt sie ihre Freizeitaktivitäten, ihre Noten und das Bild des perfekten Kindes auf. Sie kleidet sich provokant, flucht, trinkt und reagiert auf Kränkungen zunehmend aggressiv. Als sie sich nach einem Streit mit einem Jagdmesser in den Daumen schneidet, wird es für einen kurzen Moment ruhig in ihr. Doch die Wut kehrt zurück und richtet sich bald auch gegen andere. In der Schule gilt Stephanie als unberechenbar und gefährlich. Diese Rolle wird zu ihrer Rüstung. Wenn andere ohnehin ein Monster in ihr sehen, will sie wenigstens selbst bestimmen, wie bedrohlich es wirkt. Als ihr Vater eine neue Partnerin findet, lässt er Stephanie immer häufiger allein. Ist er zu Hause, kümmert sie sich weiterhin um seine körperliche und psychische Verfassung. Bei gemeinsamen Autofahrten droht er wiederholt, sie beide zu töten, rast über rote Ampeln oder lenkt den Wagen in Richtung Gegenverkehr und Abhänge. Stephanie muss ihn beruhigen und Gründe finden, weshalb sie beide weiterleben sollten. Nach einer weiteren Eskalation steht sie eines Nachts mit einer Axt über seinem Bett und zwingt ihn zu versprechen, sie nie wieder zu schlagen oder ihr Leben zu gefährden. Wenige Monate später zieht ihr Vater aus. Mit 17 lebt Stephanie damit alleine in dem zunehmend verwahrlosten Haus. Sie stiehlt Rasierklingen und Schlaftabletten, schreibt Abschiedsbriefe und bereitet ihren eigenen Tod vor. Dass sie doch überlebt, liegt an der Angst vor einem gescheiterten Suizidversuch und an ihren Freunden Dustin und Katie, denen sie diesen Verlust nicht antun will. Dann entdeckt ein Lehrer ihr Talent für den Journalismus. Stephanie tritt der Schülerzeitung bei, wird später Chefredakteurin der Schülerzeitung und schreibt zusätzlich für eine Lokalzeitung. Oft arbeitet sie bis in den Morgen und ernährt sich von übrig gebliebenen Brötchen, die sie nach Veranstaltungen mitnimmt. Der Journalismus wird zu ihrem Rettungsanker. Während ihr eigenes Leben chaotisch und unkontrollierbar ist, kann sie in einem Artikel Ordnung schaffen. Solange sie schreibt, muss sie nicht darüber nachdenken, ob sie sterben will. Bei ihrer Schulabschlussfeier sitzen unzählige Familien im Publikum. Doch Stephanies Eltern fehlen. Wenige Wochen später beginnt sie ihr Studium an der University of California in Santa Cruz. Akademisch ist sie äußerst erfolgreich. Sie arbeitet für die Hochschulzeitung, schreibt für Magazine, absolviert Praktika und schließt ihr Studium nach nur 2,5 Jahren mit Auszeichnung ab. Sozial dagegen gerät sie immer wieder in Konflikte. Sie trinkt, stiehlt und reagiert auf Sexismus, Rassismus und Grenzverletzungen mit heftiger Aggression. Nachdem ein Mann sie bei einem Softballspiel begrapscht, verfolgt sie ihn mit einem Metallschläger und ist nur durch mehrere Menschen zu stoppen. Stephanie will nie wieder schutzlos sein und macht sich selbst zur Waffe. Doch ihre Wut schützt sie nicht nur, sie trennt sie auch von anderen. Als eine enge Freundin an Krebs erkrankt, gelingt es Stephanie kaum, sich auf deren Angst einzulassen. Die Freundin beendet später den Kontakt. Ähnliche Brüche wiederholen sich, bis Stephanie mehr Feinde als Freunde hat. Nach solchen Verlusten denkt sie immer wieder erneut an Schlaftabletten. Sie trinkt Whisky und belegt noch mehr Kurse. Sobald eine Beziehung zerbricht, füllt sie die Leere mit Arbeit. Erst nach dem Studium erkennt Stephanie, dass ihre Wut ein Muster aus ihrem Elternhaus sein könnte. Sie bewahrt sie vor Ohnmacht, zerstört aber zugleich die Nähe, nach der sie sich eigentlich sehnt. Stephanie beginnt eine Therapie und lernt, Konflikte ruhiger auszutragen und Bedürfnisse anzusprechen, ohne andere zu verletzen. Ihr Freundeskreis wächst und für eine Weile glaubt sie, ihre Vergangenheit überwunden zu haben. Beruflich steigt sie über einen eigenen Podcast bei der Radiosendung Snap Judgment ein und arbeitet sich mit enormem Einsatz von der Praktikantin bis zur Produzentin hoch. Doch in stillen Momenten kehrt eine diffuse Angst zurück. Stephanie geht Gespräche immer wieder durch und ist überzeugt, etwas Falsches gesagt, andere enttäuscht und damit eine Beziehung gefährdet zu haben. Sie nennt dieses Gefühl Dread. Um es zu kontrollieren, versucht sie, immer perfekter zu arbeiten und immer perfekter zu leben. Doch je mehr sie leistet, desto weniger genügt es. Auch in Beziehungen erwartet sie das Verlassenwerden oft schon im Voraus und trägt mit ihrer Angst selbst dazu bei, dass genau das geschieht. Nach einer besonders schmerzhaften Trennung ernährt Stephanie sich 3 Monate lang fast nur von Whisky und kleinen Mengen Cornflakes. Sie verliert so viel Gewicht, dass Rippen und Wirbel deutlich hervortreten. Wie schon als Jugendliche beantwortet sie Verzweiflung mit Arbeit. Sie bleibt freitags bis Mitternacht, kehrt sonntagmorgens zurück und arbeitet an Weihnachten und Neujahr. 2014 erreicht sie ihr größtes berufliches Ziel. Sie bekommt eine Stelle bei ihrem Lieblingssender This American Life. Mit 26 zieht sie dafür nach New York. Nach anfänglichem Lob gerät Stephanie an einen Vorgesetzten, der ihre Arbeit systematisch entwertet, ihre Beiträge ignoriert und sie schließlich aus wichtigen Besprechungen ausschließt. Um seine Anerkennung zurückzugewinnen, verändert sie ihr Auftreten, arbeitet noch mehr und versucht, sich seinen Erwartungen vollständig anzupassen. Doch selbst Publikumserfolge, ein Emmy und ihre Lehrtätigkeit an der Columbia University können das Gefühl nicht aufhalten, ungenügend zu sein und jederzeit als Hochstaplerin entlarvt zu werden. Privat sucht Stephanie neben dem Job nach etwas, das ihre ständige Unruhe beruhigen kann. Nach zahlreichen Verabredungen begegnet sie Joey, einem ehemaligen Soldaten und Lehrer, dessen Verlässlichkeit und Ruhe ihr fast fremd sind. Als sie ihm schließlich von ihrer Kindheit, ihrer Verlustangst und ihrer Wut erzählt, erwartet sie, dass er geht. Doch Joey bleibt. Zum ersten Mal erlebt Stephanie, dass sie auch mit ihren Verletzungen geliebt werden kann. Nach einem Jahr ziehen die beiden zusammen, adoptieren eine Katze und planen ihre Zukunft. Von außen scheint Stephanie alles erreicht zu haben, den Traumberuf, einen verlässlichen Partner, Freunde und ein Zuhause. Doch diese diffuse Angst bleibt und liegt jeden Tag nach wie vor schwer in ihrer Brust. Als 2017 Donald Trump zum Präsidenten der USA gewählt wird, arbeitet Stephanie fast ununterbrochen an Geschichten über Rassismus und politische Gewalt. Obwohl sie merkt, wie sehr diese Arbeit sie belastet, macht sie weiter. Gleichzeitig beginnt ihr Vater, sie regelmäßig anzurufen. Seine neue Familie stecke in einer Krise, er fühle sich einsam und überfordert. Wieder verlässt Stephanie Besprechungen, um ihn zu beruhigen, ihm Ratschläge zu geben und ihn davon abzuhalten, sich etwas anzutun. Stephanie nimmt schließlich Kontakt zu seiner Frau auf und entdeckt, dass diese fast nichts über sie weiß. Das Bild, das ihr Vater von ihr gezeichnet habe, sei das Bild einer zutiefst respektlosen und schwierigen jungen Frau gewesen. Ende 2017 bricht Stephanies mühsam aufrechterhaltene Fassade zusammen. Sie weint täglich im Büro und auf dem Weg zur Arbeit, zieht sich von ihren Kolleginnen und Kollegen zurück und versucht dennoch weiter zu funktionieren, obwohl ihre Panikattacken immer heftiger werden. Die Arbeit, die sie jahrelang gerettet hat, trägt sie nun nicht mehr. Als ihr Vorgesetzter sie schließlich wegen eines kleinen Musikfehlers erneut abwertet, kippt etwas in ihr. Nach Jahren der Anpassung und Demütigung wehrt Stephanie sich erstmals offen, wirft ihm vor, ihre Arbeit nicht zu respektieren und spielt mit dem Gedanken zu kündigen. Gleichzeitig sucht sie wieder Halt bei ihrer langjährigen Therapeutin, die ihr vor einigen Jahren so sehr geholfen hat. Wenige Monate später hört sie zum ersten Mal die Diagnose: komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Stephanie beschäftigt sich mit der Diagnose, sucht im Internet nach Menschen, die mit dieser Diagnose geheilt wurden und ein glückliches, stabiles Leben führen. Doch sie findet kaum Erfolgsgeschichten. Stattdessen stößt sie auf verzweifelte Beiträge von Betroffenen, die selbst nach einem Ausweg suchen. Irgendwann klappt sie den Computer zu. Was sie liest, macht ihr Angst. Verzweifelt sucht sie nach einem Menschen, der versteht, was mit ihr geschieht. Über soziale Medien findet Stephanie schließlich Lacey, eine erfolgreiche Journalistin, die ebenfalls mit komplexer PTBS lebt. Dass Lacey ihr Leben wieder als handhabbar erlebt, gibt Stephanie erstmals Hoffnung. Lacey erklärt ihr, Heilung brauche Zeit, Raum und einen freundlichen Umgang mit sich selbst. Nicht noch mehr Leistung. Am 1. April 2018 kündigt Stephanie deshalb ihren Traumjob und beschließt, sich ganz ihrer Heilung zu widmen. Doch auch daraus macht sie zunächst ein neues Projekt. Nach Jahren des Perfektionierens will sie nun die perfekte Patientin werden. Sie legt Bücherstapel an, liest Studien, sucht Therapeutinnen und erstellt Pläne. Tief in ihr sitzt die Hoffnung, dass sie nur hart genug arbeiten muss, um bis zum Ende des Jahres vollständig geheilt zu sein. Sie beginnt eine EMDR-Therapie. Stephanie hält dort kleine Geräte in den Händen, die abwechselnd vibrieren, während Töne von einem Ort zum anderen wandern. Dabei soll sie Erinnerungen an ihre Kindheit aufrufen. Doch selbst die schlimmsten Szenen lösen nichts in ihr aus. Den Golfschläger, der auf ihren Kopf zuraste, bewertet sie innerlich kaum belastender als einen unangenehmen Arbeitstag. Stephanie kann von diesem Schrecken erzählen, ohne ihn selbst zu spüren. In einer Sitzung begegnet Stephanie dann aber innerlich ihrem 6-jährigen Ich und erkennt, dass sie als Kind nicht beschützt wurde, sondern selbst die Gefühle und die Beziehung ihrer Eltern stabilisieren musste. Zum ersten Mal sieht sie sich nicht mehr als Ursache der Gewalt, sondern als ein Kind, das versucht hat zu überleben. Sie beginnt sich selbst jene Fürsorge zu geben, die ihr als Kind fehlte. In Meditationen stellt sie sich eine ältere Version ihrer selbst vor, die sie hält, beruhigt und ihr erlaubt, traurig zu sein. Sie probiert verschiedene Methoden aus und beginnt, täglich kleine Momente von Dankbarkeit und Stolz festzuhalten. Langsam stabilisiert sich ihre Stimmung, sie lacht wieder häufiger und nimmt erste kleine berufliche Aufträge an. Im Sommer 2018 fordert Stephanie Abstand von ihrem Vater, der sich immer wieder bei Problemen bei ihr meldet und erwartet, dass sie eine betreuende Rolle für ihn übernimmt. Sie entscheidet, dass künftige Gespräche in Zukunft nur noch in Anwesenheit einer vermittelnden Person stattfinden. Im September trifft sie ihren Vater ein letztes Mal in einem Café in Oakland. Danach bricht sie den Kontakt ab und schneidet ihren Vater aus ihrem Leben heraus. Gleichzeitig wird Joeys Familie für Stephanie zu dem, wonach sie sich ihr ganzes Leben lang gesehnt hat. Zu einem Ort, an dem Zugehörigkeit nicht verdient werden muss. Hier erlebt sie, dass niemand ständig prüft, ob sie sich richtig verhält oder genug leistet. Joeys Mutter macht ihr deutlich, dass sie nun dazugehört und nicht wieder verlassen wird. Als Joey ihr Weihnachten 2018 einen Antrag macht, ist deshalb nicht nur der Ring bedeutsam. Entscheidend ist die Familie, die im Nebenhaus auf sie wartet, sie umarmt und ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass sie bleibt. Zum ersten Mal findet Stephanie nicht nur einen Partner, sondern die verlässliche Familie, die ihr als Kind gefehlt hat. Nun wirkt es, als sei sie tatsächlich in einem neuen Leben angekommen. Verlobt, beruflich erfolgreich und getragen von Menschen, bei denen sie nicht ständig um ihren Platz kämpfen muss. Im September 2019 heiraten Stephanie und Joey. Ihre Eltern sind nicht eingeladen. Stephanie geht allein zum Altar, doch sie ist nicht allein. Über ihr hängen 1000 gefaltene Papierkraniche, an deren Herstellung Freunde und Joeys Familie mitgearbeitet haben. Vor ihr sitzen Menschen, die sie über Jahre angerufen, ernährt, gehalten und durch ihre dunkelsten Stunden begleitet haben. Während der nur wenige Monate später folgenden Corona-Pandemie erlebt Stephanie zum ersten Mal, dass die Mechanismen aus der Vergangenheit, die ihr sonst das Leben erschwert haben, in einer Krise tragend sein können. Sie bleibt handlungsfähig, kümmert sich um andere und hält den Schmerz aus, ohne darin zu versinken. Langsam begreift sie, dass ihr Trauma nicht nur Spuren der Zerstörung hinterlassen hat, sondern auch Fähigkeiten. Gefahren früh wahrzunehmen, in Krisen ruhig zu bleiben und die Not anderer schnell zu erkennen. Als sie 2022 zurückblickt, ist sie nicht geheilt. Die Angst kehrt immer wieder zurück, ebenso die Wut, der Wunsch nach Rückzug und die Sorge, verlassen zu werden. Aber diese Zustände beherrschen sie nicht mehr. Stephanie erkennt schneller, was in ihr geschieht, kann sich beruhigen, Hilfe annehmen und nach einem Einbruch wieder zu sich zurückfinden. Die Vergangenheit ist noch da, aber sie bestimmt nicht mehr allein, wer sie ist. Der Satz mit den 1000 gefalteten Papierkranichen, ich habe fast geheult, während ich ihn vorgelesen habe. Ich muss kurz.
Ich wollte auch gerade sagen, ich schwöre, es ist Allergie.
Hey, ich glaube, ich glaube ganz selten, dass ich bei einem Fall, ich meine, ich habe dich gesehen und der Abschnitt mit ihrer Hochzeit und mit der Found Family, da war ich zwischendurch so, okay, Maxi, mach weiter.
Ja, ich hatte dolle Allergie, während du das vorgelesen hast.
Ich hab's gesehen, ja, ist, die Pollen waren unterwegs, ha?
Ich sag's dir, ganz schlimm. Oh, was für ein bewegender Fall. Ich habe so richtig mitgefühlt.
Ja.
Und mitgefiebert. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel Energie und wie viel Mut es kosten muss, um durch eine solche Kindheit und Jugend durchzugehen und dann später als erwachsene Frau dazustehen und dieses Standing zu haben und durch all diese Dinge so durchzugehen. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Respekt davor.
Ja, Ich krieg auch immer wieder, so Gänsehaut. So, ich meine, ich weiß, ich bin so ein Glückheuler. Also wenn was sehr schön ist, dann muss ich immer weinen. Und wenn das sehr schön ist, kriege ich auch immer Gänsehaut. Und so gerade jetzt, auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, irgendwie, keine Ahnung, es bewegt mich sehr, merke ich irgendwie. Das ging mir auch schon beim Lesen vom Buch so. Ich habe auch echt geheult beim Buch, muss ich sagen. Ja, also ich glaube auch zusammenfassend ist dieser unglaubliche Respekt vor dieser Frau, die da durchgegangen ist. Kriege ich schon wieder Gänsehaut. Und aber auch so, ich habe auch so eine Freude empfunden, eben, wie ich ja gesagt habe, ich bin so eine Glücksheulerin und ich habe in dem Buch habe ich, und auch jetzt im Fall ja fast dabei geheult in der Situation, wenn sie darüber spricht, dass sie ja jetzt einen Ort gefunden hat, wo sie gehalten wird, wo sie nicht verlassen wird. Und ja, diese Szene mit diesen Papierkranichen, die hat mich fertig gemacht. Ja, auf eine gute wirklich. Art und Weise, ja. Aber immer wenn ich daran denke, kriege ich auch wieder Gänsehaut. Und so, ich habe da so eine Freude empfunden für sie, dass sie es so weit durchgehalten hat, weil es war ja ein Durchhalten und es war ein Überleben zwischendurch. Und dass es sich jetzt am Ende so für sie gelohnt hat, das hat mich irgendwie sehr emotional gemacht.
Ja, ich finde es auch richtig schön. Und gleichzeitig will ich an der Stelle, weil ich finde, das wird auch so schnell romantisiert. Kennst du diesen Spruch, what doesn't kill you makes you stronger?
Oh, ja, den mag ich
und
nicht.
Und ich auch überhaupt nicht. Und ich musste daran denken, dass ich so dachte, das wäre so eine klassische Geschichte, bei der Leute sagen würden, what doesn't kill you makes you stronger, sie ist so krass, das hat sie voll stark gemacht. Und was ich aber finde, ist, dass dieser Satz die Stärke von der Person nimmt.
Ja.
Es glorifiziert und romantisiert den Schmerz und die Angst und die furchtbaren Dinge, die sie erlebt hat oder die die Person erlebt hat. Und tut irgendwie so, als würde das, was sie erlebt hat, sie stärker machen. Und ich fand, der Fall, den du mitgebracht hast, zeigt einfach so doll, dass nicht das, was Stephanie erlebt hat, sie stark gemacht hat, sondern sie selbst hat sich stark gemacht.
Ja.
So, sie hat sich dafür eingesetzt. Sie hat das getan. Sie hat sich aufgebaut. Sie hat sich Therapie gesucht. Sie hat nach vorne geblickt und diese Dinge getan. Und ich finde, das verdient einfach so unfassbar viel Respekt.
Ja.
Vor allen Dingen bei all den Dingen, die du erzählt hast, die sie ja in ihrem Buch geschrieben hat, was sie erlebt hat als Kind und wie das mit ihren Eltern gewesen ist. Und auch, da sind ja so viele Mechanismen drin, so viele Abzweigungen, so viele Bedingungen, die so massiv ungesund sind,
ja,
und destruktiv. Also auch diese veränderte Dynamik in ihrer Familie, diese massiven Schuldzuweisungen, die Arten und Weisen, wie ihre Eltern mit Dingen umgehen. Also wirklich, ich habe an ganz vielen Stellen gedacht, um Gottes Willen, was wird das in diesem Kind auslösen? Was, ja, ist die Überzeugung, die dieses Kind daraus mitnimmt? Was sind die Glaubenssätze, die dieses Kind mitnimmt? Und deswegen war ich auch so doppelt glücklich für sie.
Ja, ich finde auch, also ich hatte, und es war mir ganz wichtig, in den Fall reinzubringen, was ich ganz sehr nachvollziehbar fand und aber auch gleichzeitig so, das hat mich richtig wütend gemacht teilweise, waren auch diese Zuschreibungen, eben was das Verhalten ihrer Eltern mit ihr gemacht hat. Und sie hat dann eben berichtet, was das halt mit ihrem, wir haben vorhin das Selbstkonzept erwähnt, was es mit ihrem Selbstkonzept gemacht hat. Und ich habe ja auch im Fall mit eingebaut und es war mir ganz wichtig, dass da rauskommt, dass sie anfängt, die Schuld für das, was in ihrer Familie nicht funktioniert, bei sich zu suchen.
Ja.
Und dass sie anfängt, sich zu denken, lieber Gott, mach mich zu einem guten Kind, weil dann kann die Familie wieder glücklich sein. Ne? Also so dieses Bild eben von so einem Kind, und das ist ja bei Menschen, die von solchen Traumata oder eben, ne, Menschen, die vielleicht auch betroffen sind von KPTBS, was die immer wieder berichten. Ich meine, wenn man da so ein Kind hat, und wir haben ja schon oft darüber geredet, Kinder lieben ihre Eltern, egal was sie tun, und sie versuchen festzuhalten an der Familie und an den Eltern. Und gerade wenn wir es vielleicht so jetzt, ich meine, wir haben ja angefangen mit 6 Jahren, wo die Mutter sie so, diese Schuldzuweisung ihr so gegenüber gibt und sagt, du hast mein Leben ruiniert, du bist schuld. Und da haben wir dann ja ein Kind, was gerade da nicht weg kann. Ein Kind, was entweder ja die Wahl hat zwischen, ich ziehe mich hier raus, also ich gehe und da hat ein Kind ja nicht wirklich die Möglichkeit. Also da muss ich zum Beispiel auch an sowas wie Suizidalität bei Kindern denken. Das sind ja dann Situationen, wo sowas hochkommen kann bei Kindern, um dieser Situation zu entfliehen. Das ist aber natürlich da keine Option, beziehungsweise einige Kinder denken darüber nach und bei einigen Kindern passiert sowas auch, dann Suizidversuche. Aber die meisten Kinder denken an sowas noch nicht so wirklich. Und die andere Alternative, die es ja dann gibt, ist, eine andere Ursache dafür oder eine andere Lösung dafür zu finden. Und um diese kognitive Dissonanz auszuhalten, kommt dann bei ganz vielen diese Entwicklung im Kopf von wegen, ah, dann muss ich ja schuld sein. Okay, und wenn ich schuld bin, dann kann ich ja was verändern. Dann kann ich ja dafür sorgen, dass diese Familie wieder gut wird. Und dann kann ich aber meine Familie ja weiter lieb haben, weil wenn ich das Problem bin, dann sind es ja nicht sie und dann kann ich sie ja weiter lieb haben. Weißt du, was ich meine?
Ja, wenn man, du meinst so ein bisschen, wenn man selber, auf einer kindlichen Ebene,
ja,
wenn man selber das Problem ist, hat man die Kontrolle, es zu ändern. Und dann kann man es fixen, dann kann man es gut machen. Und ansonsten wärst du, im Grunde ist es ja auf einer kognitiven Ebene vielleicht auch unbewusst der Versuch, Kontrolle über etwas zu erlangen, das du nicht kontrollieren kannst und die Ohnmacht in Macht zu verwandeln,
ja,
indem man sich selbst Schuld gibt.
Ja.
Und wenn man selber schuld ist, kann man es ändern.
Genau, und daraus entsteht ja dann ganz oft auch dieses negative Selbstkonzept, was mit ein Diagnosekriterium ist für diese Erkrankung, für diese Störung, für diese Belastungsstörung, ja?
Ja.
Das ja daraus ja entsteht von wegen, ich bin schuld, ich bin schlecht, bin ich so eklig, bin ich so abscheulich, dass man mich nicht lieben kann oder dass ich sowas wie kaputt mache. Und jetzt stellen wir uns ein Kind vor, was das mitträgt ins weitere Leben und ins weitere Erwachsenenalter. Da ist es für mich total logisch, dass dieses negative Selbstkonzept sich so dermaßen entwickelt, dass es mit ein Kriterium für die KPTBS ist, vollkommen nachvollziehbar.
100%. Zumal es für Kinder ja deutlich schwerer ist, zwangsläufig, ihre Eltern als negativ zu betrachten.
Ja.
Also allein, wenn du mal überlegst, wie viele Kinder hinterfragen das, was sie ihre Eltern, wie viele Kinder hinterfragen mit so 4, 5, 6 Jahren das, was ihre Eltern sagen.
Ja.
Also in dem höheren Alter, ja, vielleicht mit 7, 8, 9, wenn Peergroups auch wichtiger und interessanter und so werden. Aber in einem ganz jungen Alter ist das, was die Eltern sagen, erstmal unumstößlich. Deine Eltern sind wie Götter.
Ja.
Deine Eltern können alles. Die machen alles, die wissen alles und die haben recht. Ja. Auch wenn du es doof findest, haben sie immer recht. Und sie sind ja allmächtig, de facto allmächtig.
Voll.
Also ich finde es total verständlich.
Ja, auf jeden Fall. Es ist vieles davon auch das Symptom oder Kriterium von Schwierigkeiten in Beziehungen. Ne, also ich meine, bei Stephanie, da hat sie ja dann diese unglaubliche Wut entwickelt und diesen Schutzpanzer, den sie sich zugelegt hat. Und dass der für Schwierigkeiten in Beziehungen sorgt, natürlich. Und gleichzeitig gab es viele Situationen in ihrem Leben, wo er sie getragen hat und wo er dafür gesorgt hat, dass sie überlebt hat.
Ja, und man sieht es ja auch in der Schulzeit zum Beispiel, wo sie sich dann dafür entscheidet, nach außen aggressiver aufzutreten, Leute auf Distanz zu halten, was ja total nachvollziehbar ist, wenn die Beziehungserfahrung, die ich mache, ist, dass Beziehungen potenziell gefährlich sind für mich, dann halte ich Leute auf Abstand.
Ja.
Und im Zweifelsfall ist Angriff die beste Verteidigung, also bin ich gefährlich, weil dann halten sich Leute fern von mir.
Ja.
Also ich finde, dieser ganze Mechanismus, den finde ich so nachvollziehbar. Und also auch wenn wir ihn jetzt natürlich nur von außen so betrachten können, und irgendwie auch etwas, bei dem man sagen kann, naja, wenn du dir anschaust, was so auch so die Ursachen von einer posttraumatischen oder komplexen posttraumatischen Belastungsstörung angeht, dann ist die Entwicklung dieser Diagnose in dem Kontext von diesem Fall auch nicht ungewöhnlich. Tatsächlich ist die komplexe posttraumatische Belastungsstörung gar nicht so selten, wie man denkt. Und die PTBS an sich ist ja auch ein mittlerweile relativ bekanntes Phänomen, sage ich mal. In der Langzeitstudie Adverse Childhood Experiences wurden mehr als 17.000 Erwachsene der US-amerikanischen Bevölkerung bezüglich unterschiedlicher vorliegender Kindheitstraumata befragt. Und 2/3 der befragten Personen haben angegeben, mindestens ein Kindheitstrauma erlebt zu haben. Wenn man sich das anschaut, dann finde ich, kann man es auch gut nachvollziehen, dass es darüber hinaus einige Studien gibt zur Häufigkeit von komplexer posttraumatischer Belastungsstörung. die auf Basis, also diese Studie wurde auf Basis von den von Herman definierten Kriterien durchgeführt. Und bei Frauen, die sexuellen Missbrauch oder körperliche Misshandlung in der Kindheit erlebt haben, beträgt die Häufigkeit 50% nach Roth et al. Und bei Folteropfern wurde tatsächlich eine Häufigkeit von 66% festgestellt nach Tegen und Vogt aus dem Jahr 2002.
In Deutschland liegt die Häufigkeit, da gibt es aktuell noch nicht ganz so viele repräsentative Studien dazu, die es allerdings bisher gibt, kommen auf ungefähr 0,5 bis 1,5% der Bevölkerung, die für einen bestimmten Zeitpunkt die Kriterien einer KPTBS erfüllen. Wie hoch jetzt aber genau die Lebenszeitprävalenz in Deutschland ist, dazu gibt es tatsächlich keine zuverlässigen Zahlen aktuell, da die Diagnose an sich bisher im ICD-10 nicht so ganz definiert war und jetzt erst im ICD-11 richtig definiert ist, weswegen da das in den Studien so ein bisschen schwer greifbar ist, welche Kriterien jetzt für was zutreffen, und eben in Bezug auf KPTBS fehlen leider noch die richtig verlässlichen Zahlen. Vielleicht kommen die bald und vielleicht können wir sie in einer späteren Folge zum Thema dann nachreichen.
Da wir bei dem Thema Begleiterkrankungen ein ähnliches Problem haben, nämlich dass die Zahlen zu komplexer posttraumatischer Belastungsstörung sehr eingeschränkt vorliegen, haben wir uns mal angeschaut, wie häufig denn bei einer klassischen posttraumatischen Belastungsstörung Begleiterkrankungen vorliegen. Und laut dem National Comorbidity Survey aus den USA erfüllen dort 88% der Männer und 79% der Frauen mit PTBS die Diagnosekriterien von mindestens einer weiteren psychiatrischen Störung. Eine vorliegende depressive Episode wurde beispielsweise bei 48% der Männer und 49% der Frauen festgestellt. Gleichzeitiger Alkoholmissbrauch besteht bei 52% der Männer und bei 14% der Frauen. Drogenmissbrauch bei 35% der Männer und 8% der Frauen. Und darüber hinaus treten oftmals auch Angststörungen auf. Da gehören beispielsweise einfache Phobien mit 31% bei Männern und 15% bei Frauen dazu. Oder auch die generalisierte Angststörung oder die Agoraphobie. Und gemäß dem Canadian Community Health Survey besteht auch ein Zusammenhang zwischen posttraumatischer Belastungsstörung und Rückenschmerzen. Denn Personen mit einer PTBS haben gleichzeitig in 46% aller Fälle auch Rückenschmerzen.
Das ist crazy, das wusste ich tatsächlich vorher gar nicht. Also das mit den Rückenschmerzen, diese Verbindung war mir tatsächlich neu.
Ich wusste es vorher auch nicht, find's interessant und hab gerade, während ich mir das angeschaut habe im Skript, darüber nachgedacht, dass ich, glaube ich, recherchieren werde, wie viele körperliche Begleiterkrankungen es bei anderen psychiatrischen Erkrankungen gibt. Weil ich glaube, dass das wirklich unterschätzt wird.
Und ich habe mir gerade gedacht, ob das vielleicht auch mit sowas wie so Körperspeicher der Erinnerungen zu tun hat. Manchmal spürt man ja auch Emotionen im Körper, manchmal sind ja auch unterdrückte Emotionen, zeigen sich durch Schmerzen an bestimmten Stellen im Körper. Und ich habe mich gerade gefragt, ob das auch damit zusammenhängen könnte. Also nur Idee von mir.
Oder, noch ein Gedanke dazu, oder damit, dass wir ja so eine Hypervigilanz haben, also eine dauerhafte Angespanntheit.
Mhm.
Und wenn ich mental die ganze Zeit angespannt bin, bin ich vielleicht auch körperlich die ganze Zeit angespannt.
Ja.
Und was ist das, was wir am meisten irgendwie machen, wenn wir angespannt sind? Wir ziehen so die Schultern zum Beispiel hoch.
Ja. Ja, oder auch, dass unser Nervensystem generell auf Spannung ist. Das ist ja auch was, was unser gesamtes Nervensystem hier aktiviert und den ganzen Körper damit aktiviert.
Ja. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung ist. Und du hattest am Anfang ja auch schon gesagt, die Symptomatik ist ähnlich. Der Begriff ist, abgesehen von dem Wort komplex, identisch. Aber die Therapie ist eine komplett andere. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie therapiert man denn eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung?
Genau, also bei einer KPTBS haben wir ja viele, viele Traumata, darüber haben wir jetzt ja schon gesprochen, die sich ja über einen sehr langen Zeitraum quasi häufen und, ich würde mal fast sagen, sich gegenseitig multiplizieren. Und es ist ja was, was sehr individuell bei jeder Person ist. Also grundsätzlich ist es ja bei der Psychotherapie immer so, das ist eine individuelle Geschichte. Wenn ihr zu einem Psychotherapeutin geht, dann gibt es immer einen auf euch individuell angepassten Behandlungsplan. Das Ziel von so einer Psychotherapie, gerade bei KPTBS, ist nicht die bloße Reduzierung der Symptome, sondern vor allem der Aufbau von Selbstregulationsfähigkeiten und Ressourcen, Gute Nachricht für alle, die betroffen sind, sowohl von KPTBS als auch von der klassischen PTBS, ist, dass diese Belastungsstörungen grundsätzlich gut behandelbar sind. Gleichzeitig ist der therapeutische Prozess dabei oft sehr langwierig und kann sich über mehrere Jahre hinziehen. Wir hatten ja das Beispiel von Stephanie, die mehrere Therapien über viele Jahre hinweg gemacht hat und dadurch natürlich Veränderungen bei sich bemerkt hat, Erfolge bemerkt hat, aber selbst nach vielen Jahren quasi nicht fertig ist. Und das Wort Heilung nutzen wir in der Psychotherapie ja sowieso sehr ungerne. Es ist eher ein Lernen mit den Lebensanforderungen und auch mit der Vergangenheit und mit den Fähigkeiten und Hindernissen, die man da mitbekommen hat, umzugehen, anstatt jetzt geheilt zu werden, wenn du mich fragen würdest. Grundsätzlich kann man aber sagen, die Behandlungsleitlinien, die es im Bereich der Psychotherapie für KPTBS gibt, umfassen die Phasen Stabilisierung, Traumakonfrontation und Neuorientierung. Also quasi, es geht erstmal darum, dass ihr soweit stabil seid, dass ihr da gut durch euren Alltag kommt und auch gut durch eventuell hochkommende Emotionen kommt. Dann, wenn ihr da stabil genug seid, eine Traumakonfrontation, da wo Bedarf besteht, da wo es wichtig ist. Und anschließend eine Neuorientierung, nämlich okay, wie gehe ich jetzt damit um? Wie integriere ich jetzt das Neugelernte? Wie mache ich das jetzt für meine Zukunft anders? Falls ihr Bedarf habt in die Richtung, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, euch eine traumatherapeutische Behandlung zu suchen, natürlich nach Möglichkeit. Ich weiß, gerade in Deutschland ist die Situation mit Therapieplätzen ist so eine Sache. Kriegt man nicht so schnell, wartet man ewig drauf. Gerade bei spezialisierten Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen ist das so eine Geschichte. Natürlich könnt ihr mit dieser Diagnose zu jedem Psychotherapeuten, jeder Psychotherapeutin gehen. Gleichzeitig können aber diejenigen, die da eine spezielle Ausbildung für haben, euch dann natürlich am besten unterstützen. Was ich damit ganz konkret sagen will: Wenn ihr eure Traumata aufmachen wollt und müsst und das notwendig ist für weitere, dass ihr überhaupt euren Alltag bewältigen könnt, dann solltet ihr zu jemandem gehen, der auf Traumata spezialisiert ist. Jetzt, wie gesagt, diese Situation in Deutschland ist natürlich schwierig. Stabilisierung und Hilfe in eurem Alltag könnt ihr generell bei jedem Psychotherapeutin, Psychotherapeuten bekommen. Dafür sind wir ausgebildet. Die wirklich gefährlichen Boxen allerdings aufzumachen, würde ich eher den Psychotherapeuten zutrauen oder nur denen zutrauen, die da auch eine spezielle Ausbildung für haben. Also behaltet das im Hinterkopf, wenn ihr euch in der Richtung Hilfe holt. Wenn wir da jetzt aber schon beim Thema sind, müssen da den Boxen aufgemacht werden. Wir sagen hier im Podcast ja auch oft, okay, manche dürfen auch zubleiben. Man muss auch nicht immer alle aufreißen. Wo ich auch weiterhin dahinter stehe: Bei der KPTBS gab es lange die Ansicht, dass Traumata eher nicht bearbeitet werden sollen und man nur stabilisieren sollte. Das wurde jetzt aber widerlegt quasi. Die heutige Evidenz spricht nicht dafür, dass man Traumabearbeitung grundsätzlich ewig aufschieben sollte, sondern dass traumafokussierte Psychotherapie eben, wie gesagt, bei speziell spezialisierten Psychotherapeuten bei komplexer PTBS ebenso wirksam sein kann. Das heißt, wie gesagt, Stabilisierung nach wie vor trotzdem wichtig bei beiden Formen der PTBS. Aber es ist nicht mehr so, wie früher die Annahme war, dass bei KPTBS man das ewig aufschieben sollte. Möglichkeiten, um daran zu gehen, sind zum Beispiel traumafokussierte Verhaltenstherapie. Es gibt auch viel so Arbeit mit inneren Anteilen, also so die innere Familie, das ist dann eher so ein systemischer Ansatz in die Richtung. DBT kann zur Stabilisierung auch mit genutzt werden, Gestalttherapie und EMDR. Das haben wir im Fall auch schon erwähnt, das hat Stephanie auch gemacht. EMDR ist eine der, ach, wie habe ich das für die Psychotherapeutenprüfung gelernt? Ich glaube, eine der wenigen in den Leitlinien stehenden evidenzbasierten Behandlungsmöglichkeiten für Trauma. EMDR bedeutet ausgesprochen Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Und dabei werden traumatische Erinnerungen gezielt aktiviert und verarbeitet, während gleichzeitig eine sogenannte bilaterale Stimulation erfolgt, meistens durch Augenbewegungen. Vielleicht habt ihr schon auf Social Media mal so lustige Reels gesehen, von wegen, ich erzähle eine Story aus meiner Kindheit, Therapeut kommt mit so einem Gerät, was so länglich ist und wo so ein Licht von einer Seite zur anderen geht, so als Zeichen von wegen, war nicht nur eine lustige Kindheitsgeschichte, war wohl ein Trauma, was mit Humor gekoppelt wird. ich habe zumindest schon sehr viele solche Reels auf meiner For You gesehen. Das ist EMDR, das wird für EMDR genutzt. Und dieses Licht, was rechts und links sich bewegt, ist eben diese bilaterale Stimulation. Und diese Augenbewegung, also ihr sollt dann diesem Licht folgen, das kann dabei helfen, eben da den Zugang zu diesen traumatischen Erinnerungen zu bekommen und dann eben die auch gemeinsam mit eurem Therapeuten, eurer Therapeutin neu zu verarbeiten und als weniger belastend abzuspeichern.
Falls ihr euch fragt, wie genau das funktioniert und warum Leute eigentlich Flashbacks bekommen oder ähnliches und wie das alles mit dem Gehirn zusammenhängt, dann haben wir in Folge 124 ein bisschen mehr zur Neurobiologie von posttraumatischer Belastungsstörung erklärt und gehen dann ein bisschen genauer darauf ein, was diese Erinnerungen und Erinnerungsverarbeitung eigentlich mit einer PTBS zu tun hat.
Zuletzt möchte ich gerne noch darauf eingehen, warum die komplexe posttraumatische Belastungsstörung so lange unerkannt bleibt. Es war ja auch bei Stephanie so, dass relativ spät, erst bei der zweiten oder dritten Therapie war es, ganz genau weiß ich gerade nicht mehr, diese Diagnose gestellt wurde. Viele Betroffene suchen da nämlich zunächst, wie sie auch, Hilfe bei Depressionen, Angst oder wiederkehrenden Beziehungskonflikten, ohne so richtig den Zusammenhang zu den Traumata in der Kindheit zu erkennen. Und da diese Symptome häufig seit Kindheit oder Jugend bestehen, werden sie einfach als Teil der eigenen Persönlichkeit wahrgenommen und sind da quasi so integriert, dass die betreffende Person das am Anfang gar nicht richtig verknüpfen kann. Und erst durch eine differenzierte Diagnostik, durch eine Fachperson, wird da oft deutlich, dass es sich nicht dabei um eine bestimmte Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitstraits, persönliches Versagen oder sonst irgendwas handelt. Das ist es nicht, sondern eben diese komplexe Traumafolgestörung. Und diese Erkenntnis kann, wie bei Stephanie es war, gleichzeitig Angst machen, aber auch entlastend wirken und natürlich neue Perspektiven eröffnen im Sinne von, es bin gar nicht vielleicht ich, die falsch ist, sondern meine Vergangenheit hat mich in die Richtung geprägt, dass ich diese Belastung mittrage und durch diese Belastung in meiner Emotionsverarbeitung gestört bin. Und jetzt kann ich aber lernen, es anders zu machen. Also quasi nicht ich bin das Problem, sondern ich kann das verändern.
Falls euch die Folge gefallen hat, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast, aktiviert die Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen und folgt uns auch gerne bei Instagram. Da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Und damit sagen wir, seid lieb zueinander.
Und wir sagen
tschüss! Das war Blackbox, der Podcast über die Psychologie der Extremen. Konzept und Redaktion Maxi Diaz und Barbara Focke.
Schnitt und Sounddesign Milan Fay. Eye Movement Desensitization.
Maxi. Desensitization.
Eye movement desensitization and pro.
Desensitization.
Eye movement desensitization. Ich muss lachen. Ich versuch's nochmal.